Eine Woche weniger. Euer Meinungscast mit Emilas Tänzer.
Wir schreiben den dritten Beruhen im Jahr 2420 nach der Sammlung. Meine Freunde, herzlich willkommen zu Eine Woche weniger, eurer Quelle für Hintergrundinfos zu Ereignissen aus Politik und Gesellschaft der vergangenen Woche. Mein Name ist Emil und ich bin froh, dass ihr hier seid, denn die letzten drei Tage haben sicher auch bei euch Fragen aufgeworfen. Für das Milan-Syndikat geht es weiter bergab, nachdem dessen Anführer Tragunel von den Nachar unter spektakulären Umständen festgenommen wurde. Also passt gut auf, dann lernt ihr was. Maruk Tragunel wurde festgenommen. Der Kopf des Milan-Syndikats befand sich in seiner Privatmaschine, als diese von Kräften der Luftsicherheit Gohars zur Landung gezwungen wurde. Tragunels Flug war in den Luftraum der Gohari eingedrungen, nachdem Fallwinde in Tokrells Bergen eine Kursänderung erzwungen hatten. Scheinbar hatten die Nachar bereits auf diese Gelegenheit gewartet und eine Staffel Chalux in die Luft gebracht, die Tragunels Flugzeug 10 Kilometer nördlich der Grenze zwischen Tokrell und Gohar abfingen. Nachdem die Maschine auf einem Militärflugplatz der Nachar bei Shetsun gelandet war, nahmen Angehörige der Militärpolizei des Stammes Tragunel in Gewahrsam. Das Büro des Stammesoberhaupts Folden Nachar teilte mit, man untersuche mehrere Vorwürfe gegen Tragunel, darunter illegaler Grenzübertritt, Drogenschmuggel und Bilden einer kriminellen Vereinigung. Er bliebe in Haft, bis die Untersuchungen abgeschlossen seien. Meine Freunde, es ist lange her, dass die Welt Zeuge einer solchen Verkettung von Zufällen wurde. Das heißt, vielleicht war auch nicht alles Zufall. Einige Eckpunkte meiner Recherchen wirken doch eher geplant. Sicher kein Zufall ist der Erlass des internationalen Haftbefehls gegen Tragunel, der am 27. Nornun vom Kontinentalrat beschlossen wurde. Der Beschluss war bereits seit zwei Wochen in Vorbereitung und hatte von Anfang an viele mächtige Befürworter. Mit einem internationalen Haftbefehl steigt die Wahrscheinlichkeit drastisch an, dass zum einen Tokrell selbst ebenfalls Haftbefehl erlässt und zum anderen, ganz unabhängig davon, die Nachar einfach auf tokrellischem Boden polizeilich zugreifen. Mit anderen Worten, der Druck auf Tragunel stieg in den letzten Tagen massiv an. In seinem Anwesen in den Bergen von Nord-Tokrell konnte er sich deshalb nicht mehr so sicher fühlen. Gleichzeitig löst eine solche Drucksituation in kriminellen Organisationen oft Machtkämpfe aus. So auch im Milan-Syndikat. Emporkömmlinge wittern ihre Chance und es ist für das Syndikat auch hilfreich, Tragunel nicht an seiner Spitze zu haben, wenn dieser verurteilt wird. Allein die Nachricht über den Drogenfund am Mohano-Pass vor zwei Wochen dürfte Tragunels Organisation also schon spürbar destabilisiert haben. Es ist nicht ganz klar, was passiert ist, aber irgendetwas muss Tragunel zum Handeln gezwungen haben. Am zweiten Beruhen trat er den für ihn durchaus verhängnisvollen Flug an, um nach Velenskra ganz im Osten Tokrells zu reisen. Dort betreibt das Milan-Syndikat viele verdeckte Labore zur Veredelung des in Oprijan gewonnenen SIPOC. Also die machen da Herit draus. Die Überwachung der Syndikatsaktivitäten im Osten Tokrells hat Tragunel seinem älteren Bruder Brin übertragen, der so etwas wie der zweite Mann im Syndikat ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass der in den letzten zwei Wochen etwas umtriebiger war als sonst, wenn ihr versteht, was ich meine. Jedenfalls wäre das ein solider Grund für Maruk, mal für einige Tage den Standort zu wechseln, um gleichzeitig für klare Verhältnisse in der Familie zu sorgen und den Behörden ihre Überwachungsaufgaben zu erschweren. Gut, kleiner Exkurs für die Erdkunde-Nixblicker unter euch. Im Waldland herrscht immer eher feuchtes Klima. Südwind bläst feuchte Luft landeinwärts gegen den schroffen Rand. Über Land regnet es dann viel, die Luft steigt am Gebirge auf, überwindet es und auf der Nordseite der Berge kommt es dann zu trockenen Fallwinden. In den Bergen von Tokrell sind diese Fallwinde besonders problematisch für den Flugverkehr, weil die Beschaffenheit der Täler dafür sorgt, dass der Abwärtssog besonders stark ist und lange anhält. Und was abwärts bewegte Luft für unsere modernen Senkrechtstarter bedeutet, muss ich euch wohl nicht erklären. Nun hat Tokrell sozusagen als Lehrer aus dem letzten Waldlandkrieg seinen Luftraum permanent gesperrt und gibt routinemäßig wechselnde Flugkorridore frei, die wie ein weitmaschiges Netz über dem Land liegen. Einer dieser Korridore, nämlich der, den Tragunels Maschine gestern nehmen wollte, verläuft entlang der Grenze zu Gohar. Und genau in diesem Korridor bildeten sich nach dem Start von Tragunels Flug die besagten Fallwinde. Warum der Pilot dann ausgerechnet in den goharischen Luftraum ausgewichen ist, wird erst deutlich, wenn er die Geschichte bis zum Ende hört. Spoiler, Zufall war auch das nicht. Interessant daran ist, dass dieses Ausweichen ja nach Norden erfolgt ist, obwohl zu erwarten ist, dass die Gefahr durch Fallwinde spätestens am Rand der Sunuyo noch deutlich zunimmt. Zudem dürfte jedem Piloten in der Region bekannt sein, dass der goharische Luftraum im Zuge der Grenzschließung des Landes derzeit vollständig gesperrt ist. Pausiert jetzt und schreibt eure Ideen, was da passiert sein könnte, in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie gut ihr euch mittlerweile auskennt. Zurück zu unserer Verkettung von Zufällen. Tragunels Pilot ging beim Übertritt in den goharischen Luftraum in den Tiefflug über, um sich sozusagen zwischen den Bergen wegzuducken, damit er nicht auf irgendeinem Radar der Gohari auftaucht. Unglücklicherweise haben die in den letzten Jahren ihre Echtzeitüberwachung der Täler des schroffen Rands durch den Ausbau militärischer Abhörstationen im Gebirge und den Einsatz neuer Technologien deutlich verfeinert. Also der langen Rede kurzer Sinn ist, die Nachar wussten sofort Bescheid und konnten entsprechend schnell reagieren, bevor Dragonels Maschine den guharischen Luftraum wieder verlassen konnte. Dass Dragonel tatsächlich im Flugzeug saß, wussten die Nachar wohl schon seit dessen Start. Lückenlose Überwachung in der Strafverfolgung zahlt sich aus. Einen einfachen Passagierflug hätten sie wohl der guten Beziehung zu ihren Nachbarn wegen eher in den tokrellischen Luftraum zurückgeleitet. Diesen speziellen Flug eskortierten sie dann lieber zum nahegelegenen heimischen Landeplatz bei Shizun. So mussten sie zumindest keine Grenzverletzung begehen, um Dragonels habhaft zu werden. Berichten im Comnetz zufolge hat Dragonels Pilot wohl direkt im ersten Verhör einige Vorwürfe gegen Brin Dragonel erhoben. Der soll ihn im Vorfeld der Reise zu seinem Flug über guharisches Gebiet gedrängt haben. Recherchen im Comnetz zeigen, dass der Wohnort des Piloten wohl in einem Vorort von Velenskra liegt. Möglich, dass Brin Dragonel die Familie des Piloten bedroht oder vielleicht irgendein anderes Druckmittel in der Hand hat, um seinen Willen durchzusetzen. Jedenfalls ist denkbar, dass die Nachar den Vorwurf des illegalen Grenzübertritts gegen Maruk Dragonel fallen lassen und stattdessen gegen Brin Dragonel erheben, wenn sie die Version der Geschichte glauben, die der Pilot womöglich erzählt hat. Das wiederum würde einen weiteren Haftbefehl nach sich ziehen und könnte die Nachar schließlich doch zu einem, nennen wir es mal, polizeilichen Grenzübertritt veranlassen. Allerdings kann Brin Dragonel in der Metropolregion Velenskra viel leichter untertauchen und dürfte dementsprechend schwerer aufzuspüren sein als sein Bruder. Dem steht nun erstmal ein gutes Dreivierteljahr Haft in Aussicht. In Guhar besteht immer noch Notstand und die üblichen Regelungen für die Dauer von Inhaftierungen sind ausgesetzt. Die Behörden werden sicher ausnutzen, dass die Festnahme für Unruhe im Melan-Syndikat sorgen wird und möglichst viele Zeugenaussagen zusammentragen. Was wird Maruk Dragonel also vorgeworfen? Meine Freunde, glaubt es oder nicht, der schwerwiegendste Vorwurf gegen den Kopf des Melan-Syndikats dürfte wohl die Bildung einer kriminellen Vereinigung sein. Ja, ich weiß, dass die Stämme der Guhari selbst gar nicht so weit von kriminellen Vereinigungen entfernt sind, aber was Straftaten sind und was nicht, definiert der guharische Gesetzgeber. Das Melan-Syndikat ist innerlich in viele kleine Untereinheiten aufgeteilt, die alle vergleichsweise unabhängig arbeiten. Es gibt eine Dachorganisation, die alles zusammenhält und koordiniert. Diese besteht aus ein paar wenigen Individuen, die sozusagen jeweils eigene Ressorts beaufsichtigen. Ich habe ja bereits erwähnt, dass Brin Dragonel beispielsweise den Bereich Ost-Tokrell unter sich hat. Diese Dachorganisation ist die kriminelle Vereinigung, um die es bei dem Vorwurf geht. Das ist wie eine Art Holdinggesellschaft, die in viele kleine Firmen investiert. Das Problem? Einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen der Dachorganisation und den Untereinheiten herzustellen, ist nur schwer möglich. Dazu müsste man beweisen, dass von oben nach unten ganz konkrete Anweisungen zu kriminellen Handlungen ergangen und deren Resultate wieder zurück nach oben geflossen sind. Da wir immer noch nicht wissen, was die Schmugglergruppe ganz genau ausgesagt hat, die vor 2 Wochen am Mohano-Pass aufgegriffen worden war, lässt sich kaum abschätzen, ob die Nachar diese Beweisführung hinreichend abschließen können. Noch schwieriger sieht es beim Vorwurf des Drogenschmuggels aus. Maruk Dragonel war mit Sicherheit niemals selbst Drogenkurier. Man kann ihn also höchstens der Anstiftung überführen. Dazu braucht es eine klare Verbindung zwischen ihm als Person und den Personen, die am Ende die Tat ausführen. Es kann aber sein, dass den Nachar Beweise dafür vorliegen. Ich denke jedoch nicht, dass die Anklage darauf hinauslaufen wird. Viel wahrscheinlicher dürfte es sein, dass die Nachar einen unmittelbaren kausalen Zusammenhang zwischen Dragonel, dem Melan-Syndikat und dem Drogenschmuggel im schroffen Rand herstellen wollen. Denn nur so können sie auf Grundlage der Anklage gegen das gesamte Syndikat vorgehen. Andernfalls hätten sie lediglich Maruk Dragonel aus der Gleichung entfernt, was für das Syndikat mittelfristig völlig irrelevant sein dürfte. Immerhin scheint Brin ja schon in den Startlöchern zu stehen, um seinen Bruder als Kopf der Organisation zu ersetzen. Danach geht es im Zweifel einfach weiter wie bisher, während die Ermittlungen quasi von vorn beginnen müssen. Den Vorwurf des illegalen Grenzübertritts können wir getrost außer Acht lassen. Selbst im Notstand wird Guhar daraus nichts vor Gericht Verwendbares ableiten können, denn die Umstände, die zu diesem Grenzübertritt geführt haben, lassen sich leicht als höhere Gewalt darstellen. Der Vorwurf ist eher politischer Natur. Er lässt sich einerseits massenwirksam kommunizieren, sodass die Guhari Dragonel leichter als jemanden sehen, der ihre territoriale Souveränität nicht respektiert. Man setzt sozusagen einen Rahmen, der Dragonel in Guhar in ein negatives Licht rückt. Darauf kann Guhar später propagandistisch zurückgreifen. Andererseits rechtfertigt man so die eigentliche Festnahme, denn der Grenzübertritt stellt eine Verletzung der Notstandsgesetze Guhars dar, die in Guhar geahndet werden muss. Dazu war es nötig, Dragonels Maschine in Guhar zur Landung zu zwingen und nicht einfach aus dem Luftraum zu eskortieren. Von weiteren Vorwürfen haben die Nachar bisher nicht gesprochen, aber ich halte es für wahrscheinlich, dass sie eine internationale Anklage vorbereiten. Und dafür könnten dann noch Anklagepunkte hinzukommen, die in vielen Staaten Akrajus eine Rolle spielen. Da wären zum Beispiel mehrfache Verstöße gegen das Naturschutzgesetz Oprijans, von der Ernte natürlicher Fangfarn vorkommen, über das Auslösen großflächiger Waldbrände bis hin zur Ansiedlung auf Naturreservatflächen, zum Beispiel im Ragensgra. Dann hätten wir dann noch Bestechung, Erpressung, Anstiftung zu Bedrohung, Körperverletzung und Mord in hunderten Fällen in Tokrell, Oprijan und Esnia und Uplat. Obwohl das auch wieder so eine Sache ist, für die man eindeutige Beweise braucht, dass das Syndikat unter Leitung von Dragonell dafür verantwortlich ist. Und zu guter Letzt lässt sich auch noch der Vorwurf von Verstößen gegen die Betäubungsmittelgesetze unterschiedlichster Staaten erheben. Also wenn man das alles betrachtet, dann reicht ein halbes Jahr vielleicht nicht ganz aus, um die Beweislage zu konsolidieren. Allerdings ergeht ein internationaler Haftbefehl nicht ohne entsprechende Beweislage. Also können wir davon ausgehen, dass schon so einiges gegen Dragonell und das Melan-Syndikat vorliegt. Grund zur Sorge besteht für Maruk Dragonell vor allem wegen der Tatsache, dass sein Fall in Gohar verhandelt werden wird. Die werden den nicht mehr gehen lassen, meine Freunde, das ist völlig ausgeschlossen. Gohar verhängt traditionell harte Strafen und die Anzahl der Vergehen, die man ihm vorwirft, lässt das Strafmaß eher nach oben tendieren. Der Kopf des Melan-Syndikats wird mindestens die nächsten 10 Monate in Untersuchungshaft bei den Nachar verbringen. Wie die Nachar mit Gefangenen umgehen, hatte ich mal vor 3 Monaten in der Episode In der Defensive angerissen. Und die machen keinen Unterschied anhand des gesellschaftlichen Status oder Reichtums von Inhaftierten. Shetsun liegt fern der Zivilisation in einem militärischen Sperrgebiet. Wenn die Nachar ihn nicht noch woanders hinbringen, dann wird das eine harte und entbehrungsreiche Zeit für Dragonell. Und damit ist es ja nicht vorbei. Die Gerichtsverhandlung wird ja vermutlich erst nach dieser Zeit stattfinden. Und bei einem Schuldspruch kommt es dann auf die Anklagepunkte an, in denen er für schuldig befunden wird. Auf die Bildung einer kriminellen Vereinigung stehen in Gohar schon mal mindestens 10 Jahre Haft. Drogenschmuggel wird üblicherweise mit Freiheitsstrafen zwischen 5 und 15 Jahren geahndet. Die Verstöße gegen das Naturschutzgesetz Obrijans summieren sich auf irgendwas um die 12 Jahre Haft und zusätzlicher Geldstrafe im zweistelligen Millionenbereich. Bei internationaler Tragweite kommen zu den meisten Strafen noch einmal Aufschläge dazu. Also alles in allem kann sich Maruk Dragonell darauf freuen, den Rest seines Lebens in irgendeinem Gefängnis mitten in der Sunuyo zu verbringen und währenddessen zu verarmen. Sollte es gelingen, das Melan-Syndikat als verantwortliche Kraft hinter dem illegalen Herithandel in Akrajo schuldig zu sprechen, wird die Strafe dafür vom Kontinentalgerichtshof festgesetzt. Der entscheidet stets von Fall zu Fall, orientiert sich jedoch an der Strafgesetzgebung des Landes, von dem die Straftat ausging. In unserem Fall dürfte das Tokrell sein und das ist keineswegs positiv zu betrachten. Vermutlich wird der Kontinentalgerichtshof die Beschlagnahmung aller Vermögenswerte des Melan-Syndikats und seiner Mitglieder und deren Inhaftierung in Tokrell anordnen. Ob konkrete Freiheitsstrafen verhängt werden, ist jedoch nicht abzusehen. Das bliebe Sache Tokrells und über deren gut geschmiertes Justizsystem haben wir vor 3 Wochen ja auch schon mal ein paar Worte gewechselt, meine Freunde. Allerdings stellt sich die Frage, mit welchem Geld da noch geschmiert werden soll, wenn die Vermögen beschlagnahmt sind. Also das ist insgesamt schwer vorauszusagen. Für das Melan-Syndikat an sich bleibt abzuwarten, ob es sich von einem umfassenden Schlag gegen all seine Vermögenswerte erholen kann. Dafür gibt es keinen Präzedenzfall, an dem wir uns orientieren könnten. Ich schätze mal, es wird weiter bestehen, aber eher als Schatten seiner selbst. Ich halte es aber auch für wahrscheinlich, dass sich mit der Zeit ein anderes Kartell bilden wird, das dieses Machtvakuum ausfüllt. Schließlich ist mit der Zerschlagung des Melan-Syndikats nicht die Ursache für die Armut der Menschen im Waldland beseitigt. Und Armut führt zu Kriminalität, das ist nun mal leider so. Interessant ist sicher auch die Frage, was mit den Ansiedlungen im Ragenskrar geschehen wird, in denen das Melan-Syndikat Fangfarn verarbeitet, um Sipok zu gewinnen. Fakt ist, es handelt sich um illegale Ansiedlungen, denn die liegen in einem Naturreservat, dem größten Obrijans. Ich hatte ja vor kurzem die Vermutung geäußert, dass sich Obrijan entscheiden könnte, den Forderungen Esnias und Ublats nach Schürfrechten im Ragenskrar nachzugeben, um der Militärregierung die Zerstörung der Siedlungen zu überlassen. Aber jetzt, da sich die Entwicklung beschleunigt und ein Ende des Melan-Syndikats in greifbare Nähe rückt, ließe sich auch argumentieren, dass Obrijan einfach abwarten könnte. Die Zeit arbeitet für den östlichsten Waldlandstaat, denn ohne einheitliche Koordination werden die Siedlungen im Ragenskrar ineffizienter und beginnen vielleicht sogar gegeneinander zu arbeiten. Dann könnte es soweit kommen, dass gezielte Schläge die Drogenküchen nach und nach aus dem Ragenskra vertreiben. Obrijan hätte mit überschaubarem Aufwand erreicht, was gegen das Melan-Syndikat als monolithischen Block und mit den begrenzten Mitteln des verarmten Staates nicht möglich ist. Das würde ein Argument für ein Einlenken Obrijans gegenüber Esnias und Ublats schwächen, das aktuell vielleicht sehr verlockend erscheint. Man könnte also weiterhin Bergbaukonzessionen im Ragenskra für esnisch-obladische Unternehmen verweigern, weil es kein zweites Problemfeld mehr gibt, das sich nur so beseitigen ließe. Esnia und Ublat ist aber nicht blind und die Militärregierung wird bereits ahnen, dass diese Forderung nicht mehr so wahrscheinlich durchzusetzen ist. Einfach Reparationszahlungen fordern ist aber aussichtslos, weil Obrijan diese schlicht nicht leisten kann. Da die Militärregierung ohnehin schon Einheiten an der Grenze um den Ragenskrat zusammenzieht, werden die vielleicht andere Druckmittel einsetzen. So leicht kann sich der Kampf gegen das internationale Verbrechen in die ganz konkrete Gefahr eines Krieges wandeln. Es wäre aber auch zu einfach, wenn sich ein Problem lösen ließe, ohne ein anderes zu erzeugen. Gut, meine Freunde, plant eure nächsten Familientreffen sorgfältiger als Maruk Dragonell. Und nutzt die Kommentarsektion, wenn ihr das Bedürfnis habt, eure unfundierten Meinungen in den Äther zu blasen. Aber denkt dran, seid kein Vielfraß. Wer überzeugen will, muss freundlich sein. Ihr könnt euch auch direkt bei mir melden. Einen Link zu meinem Com-Knoten findet ihr in den Shownotes. Ich bin immer offen für neue Informationen, besonders wenn sie nicht allgemein öffentlich zugänglich sind, wenn ihr versteht, was ich meine. In dieser Form hören wir uns in 8 Tagen wieder, wenn wir wieder eine Woche näher am Ende der Zivilisation stehen, wie wir sie kennen. Bis dahin bleibt standhaft. Das war noch nicht der Abgesang. Euer Emil.